Geschwister, wenn wir uns über Daniel 12 unterhalten wollen oder uns damit beschäftigen wollen, so ist eines klar, dass schon diese Zahl 12 uns darauf hinweist, dass es hier um Israel geht. Und ich möchte Ihnen einmal sagen, dass Daniel 12 in einer ganz engen Beziehung steht zur Offenbarung 12, das wir ja gerade gelesen haben, von der Erweckung des Sonnenweibes Israel in der Zeit der Wiedergeburt und dass es in enger Beziehung steht zu Sacharja 12, was ja das Endergebnis dieser Wiedergeburt zeigt, dass sie ihn sehen werden, in den sie zerstochen haben und Buße tun werden, alle 12 Stämme des Landes. Also Daniel 12, Offenbarung 12, Sacharja 12. Man müsste eigentlich diese heiligen Texte völlig in Erinnerung haben, damit man ständig die Beziehungen ziehen könnte, die zwischen ihnen bestehen. Ich möchte den Text ein wenig anders lesen, als er in der Elberfelder Bibel steht, und zwar mehr so, wie er dem Hebräischen entspricht. Lassen Sie sich deshalb nicht irritieren, wenn hier und da ein Wort ein wenig anders wiedergegeben wird. Ich darf zunächst lesen, Vers 1. Und in jener Zeit wird aufstehen Michael, der große Fürst, das heißt der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes einsteht. Man kann auch übersetzen, der über den Söhnen deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie geworden ist, vom Werden jeder Nation an bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der immer in der Urkunde der Zählung geschrieben, gefunden wird. In der Elberfelder lesen Sie, der im Buche geschrieben ist. In diesem Kapitel wird immer wieder von einer bestimmten Zeit geredet. Einer Zeit der Drangsal, der Ausdruck erscheint zu jener Zeit oder die Zeit des Endes oder das Ende der Tage. 12-mal werden Sie in diesem Kapitel den Ausdruck Endzeit finden, in einer alttestamentlichen Umschreibung. Auch das weist uns wieder auf Israel hin. Das hebräische Wort für Zeit, Ed, hat zwei Buchstaben, Ayin und Taf. Ayin ist das Auge, Taf der Abschluss. Das Auge Gottes, das den Abschluss aller Zeiten sieht. Man kann auch sagen, das Auge des Propheten, das in das Ende der Zeit hineinschaut. Und darum geht es wirklich, um die Erfüllung der Zeit, der Heilsgeschichte Gottes mit seinem geliebten Volke Israel. Wenn Sie den ersten Vers recht gehört haben, dann werden Sie sehen, dass hier einer der großen Engelfürsten eine bedeutende Rolle spielt für die Errettung Israels. Es ist der Engelfürst Michael. Wer ist wie Gott? Wenn man das heilige Lager Israels kennt, mit seiner Anordnung von 4x3 Stämmen um das Allerheiligste herum, so haben die Juden diesem heiligen Lager 4 Engelfürsten zugeordnet, die sie kannten. Dem Oststamme Juda, aus dem unser Herr entsprossen ist, dort wo die Sonne aufgeht, den Engelfürsten Uriel. Mein Licht ist Gott, aufgehende Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit. Dem gegenüber liegenden Weststamm Ephraim, Raphael, Gott heilt den Schaden seines Volkes. Nun, das gilt besonders für Ephraim, den Götzendieneristen aller Stämme. Im Norden des Lagers, wo der Stamm Dan lagert mit Naphtali und Asser, steht der Engelfürst Gabriel, Gott ist Held oder Heldengott, und im Süden des Lagers, im Stammesgebiet von Ruben, Gad und Simeon, Ruben ist ja der Wassermann, Ruben sät den Sohn, von dem das Wasser des Lebens ausgeht, der Heilige Geist entströmt, dort ist der Engelfürst Michael angeordnet, in der Weise, wie Israel das heilige Lager sah. Michael, wer ist wie Gott? Dies nur als Anregung, dass Sie sich vielleicht einmal mit diesem Gedanken beschäftigen und diese Dinge erforschen. Dieser Engelfürst Michael ist ja einige Male im Propheten Daniel genannt. Ich möchte einmal aus Kapitel 10 einige Stellen lesen. Kapitel 10, Vers 13. Dort berichtet Gabriel, der Engelfürst: Aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und damit ist nicht Khomeini gemeint oder einer seiner Nachfolger, sondern ein finsterer, dunkler Engelfürst, der über dieses Volk Persien herrscht. Und siehe, Michael, einer der Obersten, einer der ersten Fürsten, man kann auch übersetzen, einer der bedeutendsten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug da selbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Eine außerordentlich bedeutsame Stelle, die uns darauf hinweist, dass die Völker dieser Welt von lichten oder von finsteren Engelfürsten geleitet werden, die über sie Einfluss haben und die die Geschicke dieser Völker bestimmen. Und dass es auch in der unsichtbaren Welt Auseinandersetzungen gibt. Nun, wir haben ja vorhin von einer solchen Auseinandersetzung gelesen, von dem Endkampf Michaels und seiner Himmelsheere gegen den Satan und sein Heer, wenn er den Lufthimmel reinigen wird. Die Atmosphäre, die Sphäre des Heeres in den Himmeln. Ich möchte auch noch lesen aus Kapitel 10, Vers 20 bis 21. Da sprach er: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Es ist wieder ein Wort Gabriels, des Offenbarers Gottes. Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit den Fürsten von Persien zu streiten, zu kämpfen. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch ich will dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir wieder jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Euer Fürst, das bedeutet hier der Fürst Israels, der Engelfürst, der über Israel eingesetzt ist, im Auftrag Gottes zu seiner Führung und zu seiner endzeitlichen Errettung. Das sind für uns oder für viele Christen unbekannte Gedanken. Aber wenn Sie in die Weltgeschichte hineinsehen, auch in die ganze Dramatik der Völkerauseinandersetzung, neu erwachender Völkerschaften und Rassen und ihrer Kämpfe, dann vermögen Sie vielleicht etwas zu ahnen, dass dies nur eine irdische Verlängerung dessen ist, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Von diesem Engelfürsten Michael ist auch in der Josefsgeschichte etwas deutlich. Jener Geschichte, die ja unseren Herrn Jesus Christus in seinem Werden, in seiner Heilsgeschichte in wunderbarer Weise prophetisch abbildet. Auch die endzeitliche Errettung Israels, wo dann Josef, wo dann der Christus sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Ich möchte das hier nur ganz kurz skizzieren. Auf der zweiten Reise der Brüder um Getreide in Ägypten, kurz vor seiner Enthüllung, werden Josefs Anordnungen und Aktionen gegenüber den Brüdern von dem Manne ausgeführt, der über Josefs Haus war, also von dem Palastvorsteher. Wir wissen ja, in welche Not und in welche Drangsal die Brüder hineingekommen sind bei ihren Reisen nach Ägypten, als sie dort in der Hungersnot Getreide erwerben wollten und als Josef sich vor ihnen verstellte und sie in vielerlei Not hineinbrachte, ehe er sich ihnen dann schließlich versöhnungsbereit zu erkennen gab. Dieser Palastvorsteher handelt auf dreifache Weise an den Brüdern, um so auf Josefs Befehl die große Offenbarungsstunde anzubahnen. Er führt sie in Josefs Palast und bereitet alles auf dessen Erscheinen vor. Er zerstreut die angstvollen Erwartungen der Brüder und spricht ihnen Trost zu. Friede sei mit euch, fürchtet euch nur ja nicht. So heißt es in 1. Mose 43, Vers 23. Er führt sie durch seine Verfolgung und durch die anschließende Durchsuchung der Getreidesäcke, wo ja dann der Kelch des Josef gefunden wird, in eine letzte Drangsal, die sie zwingt, zu Josef zurückzukehren, der sich ihnen dann in der Drangsal enthüllt. Wir haben ja schon in Vers 1 von der Zeit der Drangsal gesprochen und gehört von Israel, dass es noch einmal am Ende der Tage durch eine ganz besondere Drangsalszeit hindurchgehen muss. Auf wen aber könnte jener Mann über Josefs Haus hinweisen, der in der letzten Drangsalszeit durch Rettung, Gericht und Gnade die machtvolle Enthüllung Jesu Christi für Israel vorbereitet? Ist doch Josefs Haus nichts anderes in der Prophetie als das Haus Israel, das Volk des Messias Jesus. Hebräer 3. Der rätselhafte Palastvorsteher Josefs stellt den Engelfürsten Michael dar. Michael heißt, wer ist wie El? Seine Auseinandersetzung mit anderen finsteren Göttermächten stehen unter diesem Leitwort. Inhaltlich sind seine endzeitlichen Aktionen in denen des Mannes über Josefs Haus klar vorgebildet, zielen doch die Maßnahmen beider auf die endzeitliche und endliche Errettung der Brüder, auf die Erneuerung Israels. Der Abschluss des endzeitlichen Gerichtes, die Totenauferstehung Israels, die Errettung aus großer Drangsal. Wenn der Mann über Josefs Haus den im Gericht geängstigten Brüdern, die ihn um Hilfe, Beistand, Fürsprache bei Josef und um Erbarmen anflehen, trostvoll zuruft, Friede sei mit euch, fürchtet euch nur ja nicht, so klingt darin Vers 12 von Daniel 12 auf. Glückselig jeder, welcher ausharrt und das Ziel der Endzeit erreicht, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wir werden dann noch über diesen Vers sprechen. Das Ziel aller Maßnahmen Michaels ist die Herbeiführung der Bedingungen zur Enthüllung Jesu Christi, so wie es das Ziel des Palastvorstehers war, die Offenbarung Josefs für seine Brüder anzubahnen. So wie es in Offenbarung 12, Vers 10 heißt, nun ist die Rettung und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und seines Messias gekommen. Es ist immer schön, wenn man sich einmal selbst zitieren darf. Das habe ich aus meinem Buch, aus meinem vergriffenen Buch über die Josefsgeschichte. Ich darf nun den ersten Vers noch einmal lesen. Und in jener Zeit wird aufstehen Michael, der große Fürst, der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes einsteht. Er wird aufstehen, das heißt, er wird jetzt zur Aktion schreiten. Er wird sich erheben aus seiner Ruhe zur endzeitlichen Kampfbereitschaft und Dienstbereitschaft gegenüber dem Volke Israel. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie geworden ist vom Werden jeder Nation an bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Jeder, der immer im Buche oder in der Urkunde der Zählung geschrieben gefunden wird. In Judas 9 heißt es einmal, dass Michael, der Engelfürst, eine Auseinandersetzung gehabt habe mit dem Satan, der ja die Vollmacht über den Tod hatte bis zum Kreuze Jesu, über dem Leib des Mose, über dem Leichnam des Mose. Eine Auseinandersetzung, die offensichtlich darin bestand, dass Mose aus dem Tode auferstehen sollte, dass er eine Ausauferstehung erlebte. Denn sonst hätte diese Auseinandersetzung Michaels mit dem Satan überhaupt keinen Sinn gehabt. Weshalb dann auch Elias, der Repräsentant des Prophetentums, und Moses, der Repräsentant des Gesetzes, mit dem Herrn gemeinsam bei seiner Verklärung auf dem Berge der Verklärung erschienen. Denn Elias war entrückt worden und Moses hatte eine Ausauferstehung erlebt. Bei dieser Auseinandersetzung wagte der Engelfürst Michael es nicht, ein lästerndes Urteil gegenüber dem Satan auszusprechen. Das Neue Testament sagt uns, dass selbst die finsteren Mächte noch eine gewisse Restherrlichkeit besitzen und dass wir uns nicht erkühnen sollten, sie zu lästern. Sondern Michael sagte, dieser große Engelfürst Gottes, Yahweh, strafe dich, Satan. Der Herr strafe dich, Satan. Ich habe diese Stelle erwähnt, weil es hier um Leben aus dem Tode geht. Und die Aktion Michaels am Ende der Tage zugunsten Israels soll genau dasselbe bewirken, nämlich Leben aus dem Tode. Buchstäblich die Auferstehung Israels am Ende der Tage. So wie es in Römer 11, 15 geschrieben steht, wenn schon ihre Verwerfung für die Nationen dieser Welt Leben bedeutete und Heil. Was wird ihre Annahme anderes sein, als geradezu Leben aus dem Tode? Und das ist das große, endzeitliche Programm Jesu Christi und damit auch das Programm des Fürstenengels Michael zugunsten Israels. In der Zeit der Wiedergeburt soll Leben aus dem Tode entstehen. Zion, das Sonnenweib, soll nach Jesaja 66 Wehen bekommen und an einem Tage ein ganzes Volk zum Leben bringen. Unter schmerzlichen Geburtswehen bricht sich die Erkenntnisbahn. Jesus von Nazareth ist doch der Messias Israels gewesen. Er ist der Ewige gewesen, der ins Fleisch gekommen ist und der uns besucht hat in unserem Lande. Und sie werden ihn erkennen, in den sie gestochen haben. Die endzeitliche Erweckung Israels. Wenn es um die Entrückung der Gemeinde aus den Völkern geht, so werden immer und immer wieder drei Begleitumstände genannt. In 1. Korinther 15 heißt es, dass diese Entrückung der letzten Gemeindegeneration und ihrer Verwandlung zusammen mit den Toten in Christo in die Herrlichkeit des Herrn geschehen wird in einem Nu, das heißt in einer unteilbaren Zeiteinheit, bei einem Anblick der Augen, und das ist jener Anblick, bei dem wir ihn sehen werden, wie er ist, und durch dieses Sehen ihm gleichgestaltet werden in seine Herrlichkeit hinein. Und bei der letzten Posaune, man könnte auch sagen, bei dem letzten Schofarton, der Schofar, das Widerhorn Israels, ist ja diese Posaune, die in den letzten Tagen erklingt. Ich möchte hier ganz offen lassen, ob diese letzte Posaune oder dieser letzte endzeitliche Schofarton dem entspricht, was in Offenbarung 10, Vers 7 geschrieben steht, wo es heißt, nun wird kein Zeitaufschub mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er im Begriff steht zu posaunen, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und das Geheimnis Gottes ist ja nach Kolosser 2, Vers 3, der Christus, bestehend aus Haupt und Leib. Ich sehe die Dinge so, dass mit der Hinzufügung der 144.000 Messiasgläubigen aus allen 12 Stämmen Israels in ihrer Entrückung zum bereits vollendeten Leibe Christi, der Christus dann komplett ist, vollendet ist, abgeschlossen ist, bestehend aus Haupt und Gliedern. Denn auch sie, die 144.000 Erstlinge aus Israel, werden nicht ohne uns zur Vollendung gebracht, sondern gemeinsam mit uns, so wie es der Hebräerbrief in Kapitel 11 sagt. Und dann ist das große Geheimnis Gottes vollendet. Ich weiß, dass es auch Bruder Arthur Muhl so sieht, und bin mit ihm einer Meinung, dass hier in der Mitte der Jahrwoche durch die Hinzufügung jener Erstlinge aus Israel zum Leibe Christi der Christus vollendet ist. Aber nun die andere Stelle, 1. Thessalonicher 4. Dort wird wiederum vom Kommen des Herrn in Herrlichkeit geredet. Wiederum wird davon gesprochen, dass die letzte lebende Christengeneration nicht durch den Tod hindurch muss, sondern unmittelbar zum Herrn entrückt wird und dass die Toten in Christo, die zuerst auferstehen werden, gemeinsam mit uns, den Lebenden, verwandelt werden in die Herrlichkeit Jesu und ihm entgegengerückt werden in Wolken, um alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Und auch dort werden drei Begleiterscheinungen genannt. Dies wird geschehen beim Erschallen eines Kommandorufes, beim Erschallen der Stimme des Fürstenengels und wenn die Posaune Gottes ertönt oder der Schofar, das Widerhorn Gottes. Ich hätte Ihnen gern eine Tonaufnahme von einem Widerhorn, von einem Schofar mitgebracht, um es einmal hier ertönen zu lassen. Aber das Pult ist schon voll mit meinen Unterlagen und wenn ich da noch ein Kassettengerät hingestellt hätte, hätte es wahrscheinlich ein Unglück gegeben. Aber vielleicht einmal zu anderer Zeit. Dieser Alarmton, dieser schauerliche Ton des Schofars, der nach drei verschiedenen Weisen gespielt wird im Judentum. Aber bedeutsam ist, während die Gemeinde entrückt, verwandelt und vollendet wird, erschallt ein lauter Kommandoruf und die Stimme des Fürstenengels. Es ist der Fürstenengel Michael, der offensichtlich in dieser Zeit der Entrückung der Gemeinde seine Heere mobilisiert, damit das Luftgebiet gereinigt wird von allen jenen Mächten der Finsternis, die heute noch dort herrschen. Weshalb wir einen Teil des Luftgebietes um diesen Planeten Erde ja Stratosphäre nennen, die Sphäre des Heerlagers. Epheser 2 sagt uns dieses. Die Mobilisierung des Fürstenengels Michael auch zum Zwecke der Errettung Israels. Und da möchte ich einmal ein ganz primitives Bild gebrauchen. Sie kennen alte Liftanlagen. Da wird der eine Lift heruntergeholt und der andere Lift fährt nach oben, parallel dazu. Und da sehen wir diese beiden Ereignisse, das Herabgeworfenwerden Satans und all seines Heeres auf die Erde mit allen schrecklichen Auswirkungen der dämonischen Überflutung der Menschheit und dieses Planeten und zum anderen die Entrückung der Gemeinde in das gereinigte Luftgebiet hinein, dem Herrn entgegen in Wolken, in die Luft. Diese beiden Ereignisse stehen in einer inneren Beziehung der Gleichzeitigkeit. Und deshalb ist hier die Stimme des Fürstenengels genannt. Der Fürstenengel Michael ruft nicht die Gemeinde. Die Gemeinde des Leibes Christi wird von Jesus Christus selbst und persönlich gerufen und abgeholt. Aber während dies geschieht, da ereignen sich diese anderen Dinge, diese anderen Aktionen zum Zwecke der Errettung Israels und zum Zwecke der Reinigung des Lufthimmels. Der Kommandoruf, die Stimme des Fürstenengels, der Schofar Gottes, das Widerhorn Gottes. Leben aus den Toten, das ist das Programm für Israel am Ende der Tage. Und das wollen wir uns in Erinnerung behalten. Auch wenn wir jetzt noch einiges sagen müssen über diese große Drangsalszeit, durch die Israel noch einmal hindurchgehen muss. Und die hier genannt ist in Vers 1, es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie geworden ist vom Werden jeder Nation an bis zu jeder Zeit. So sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 20 bis 22, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Es ist die Flucht des gläubigen Teils Israels an den Bergungsort in der Wüste Judäa. Denn alsdann wird eine große Drangsal sein, in einer Weise, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch jemals wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch, keine Kreatur gerettet werden. Oder Joel 2, 1 bis 2, stoßet in die Posaune auf Zion und blaset Teruah. Das ist ein Signal, eine Signalanweisung für den Schofar. Blaset Lärm auf meinem heiligen Berge, beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jahwes, denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölkes und der Wolkennacht. Und in Jeremia 30, Vers 7 heißt es, wehe, denn groß ist jener Tag ohnegleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch wird er aus ihr errettet werden. So wie es hier bei Daniel 12 heißt, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Wer immer im Buche, in der Urkunde der Zählung geschrieben, gefunden wird. Als ich bei meinem letzten Dienst über Habakuk diente, Habakuk 3, und das letzte Kapitel des Propheten Habakuk, hat meine Frau zu Hause das Tonband angehört und hat gesagt, da hast du ja die Geschwister ganz schön zermürbt und in die Bedrückung hineingenommen, was du dort alles gesagt hast über Gericht Gottes am Ende der Tage. Es hat ihr etwas der frohmachende Klang des Evangeliums gefehlt. Ich habe das bei mir selbst wohlweislich überlegt. Und dennoch, wir dürfen diese Dinge nicht verkleinern. Gedenke doch einmal, was es bedeutet, wenn sich die Sonne verfinstern wird. Nicht nur für einen Tag, sondern für eine ganze Zeitperiode. Was das für Folgen haben wird für unser Klima, für die Meere, für das, was sich auf Erden abspielt, Saat und Ernte. Oder gedenken Sie daran, wenn der Herr Jesus sagt, die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Und das sind die Urkräfte, die das Universum zusammenhalten, besonders die Gravitationskräfte. Was das bedeutet? Oder wenn der Herr Jesus sagt, die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind nicht nur die Sternschnuppen, wie wir sie im November beobachten, sondern das können durchaus riesige Meteore sein, die hier auf der Erde einschlagen, begleitet von gewaltigen Seebeben. Sodass es im Propheten geschrieben ist, dass die Erde dann schwanken wird wie ein Trunkener und dass sie von ihrer Stelle gerissen wird, dass die Stellung der Erdachse sich verändert. Das sind Katastrophen, die wir wirklich ernst nehmen müssen. Und durch diese schwere Drangsal muss Jakob, muss Israel noch einmal hindurch. Es ist besonders die Zeit der letzten Jahrwoche, das heißt der letzten 7 Jahre dieses gegenwärtigen Äons und ganz speziell die letzte Hälfte dieser 7 Jahre, nämlich 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Das ist das, was die Schrift mit der großen Drangsal für Jakob und für Israel bezeichnet. Aber nun wollen wir einmal hören, was das pädagogische Ziel Gottes mit diesen Gerichtsmaßnahmen über Israel ist. Wir haben es schon vorhin vernommen, Gottes Volk soll errettet werden, auch durch diese Drangsal hindurch und aus jener Drangsal heraus. Und da möchte ich schon hineinschauen in Vers 5 bis 7 von Daniel 7. Eines zuvor, Gottes Gerichte haben allesamt ein Ziel, ein heilspädagogisches Ziel. Sie glauben doch wohl nicht, wenn sie an den Gott der Liebe glauben, an den Gott der Barmherzigkeit und des Lichtes, in dem keinerlei Finsternis ist, dass Gott etwas tut ohne Sinn und Zweck. Dass Gott Gerichte verhängt, nur um Geschöpfe zu quälen. Dass er ein unendliches KZ verordnet, ohne dass er damit einen heilspädagogischen Sinn verbindet. Ich darf das einmal so drastisch sagen. Alle Gerichte Gottes sind getragen von seiner Barmherzigkeit. Gott dividiert sich nicht auseinander. Er, der gnädige Gott, wird nicht vor die Türe geschickt, wenn der Gott des Zornes richtet. Er bleibt dabei. Und er, der Gott des Gerichtes, wird nicht vor die Türe geschickt, wenn der Gott der Gnade und der Barmherzigkeit uns in Liebe begegnet. Da ist auch Gericht damit verbunden und sei es auch nur das Selbstgericht. Gott ist einer, auch wenn er in unserem Denken oft in dieser Weise auseinanderdividiert wird, dass man von einem Gott des Zornes, von einem Gott der Liebe, von einem Gott des Lebens, von einem allmächtigen Gott spricht, von dem Gott der Richter aller Dinge, sodass ein Heide, wenn er eine christliche Dogmatik lesen könnte, die Meinung haben könnte, an wie viele Götter glaubt ihr denn? Gott ist einer. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Jahweh ist einer. Und so ist mit allen seinen Gerichten die Barmherzigkeit verbunden. Das Brustschild des Gerichtes trägt der hohe Priester auf seinem Herzen voller Barmherzigkeit, das auch, wenn er Israel noch einmal in diese Drangsal hineinsendet, bewegt ist, erregt ist. Sie müssen einmal die Prophetenstellen lesen, in denen die Rede ist von diesem leidenschaftlich bewegten Herzen Gottes. Es pocht mein Herz in mir, es zersprengt alle Wände meines Herzens, wenn ich dich, o Ephraim, sehe und dich ins Gericht entsende, so sagt der lebendige Gott. Und so wollen wir jetzt aus Daniel 12, Vers 5 bis 7 lesen. Und ich, Daniel, sah und siehe da zwei andere, das heißt zwei andere Himmelswesen standen da, einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes, gemeint ist der Tigris. Und einer sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand. Ich möchte Ihnen diesen mit Leinen bekleideten Mann einmal etwas näher vorstellen. Daniel 10 wird er geschildert, Daniel 10, Vers 5 bis 6. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas, und sein Leib war wie ein Chrysolith, und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Erze, und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer großen Menge. Das ist dieser in Leinen bekleidete Mann. Und einer sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand, bis wann noch wird dauern das Ende dieser wunderbaren oder dieser furchtbaren Ereignisse? Das Hebräische hat beide Übersetzungsmöglichkeiten, furchtbar oder wunderbar. Es ist wirklich die Frage für einen Menschen, der innerlich mit Israel leidet und der innerlich um das Volk Gottes leidet und für das Volk Gottes betet. Wie lange noch, o Herr? Muss das wirklich sein, dass nach all dem Schrecklichen, das über Israel gekommen ist, Israel nun noch einmal in diese letzte Zermalung und Zerreibung der letzten Drangsal hinein muss, in diese furchtbaren Dinge, in diese wunderbaren oder furchtbaren Ereignisse? Ich darf einen kleinen Spaziergang machen, so ganz kurz einen Nebenweg mit Ihnen beschreiten. Sie kennen ja alle die Stelle, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, wenn wir an das Gericht Gottes denken, müssen wir dies sagen. Und doch, wie kommt ein David dazu zu sagen, als ihm das Gericht zur Wahl gestellt wird, lass mich doch nicht in die Hände der Menschen fallen. Lass mich doch, o Herr, wenn nun Gericht wirklich nötig ist, in deine Hände fallen. Ist das besser? Ich bete jeden Tag darum mit meiner Frau, lass mich nicht den Menschen in die Hände fallen. Und dann heißt es, dass wir in die Hände des Vaters hineingegeben sind und dass keiner uns aus diesen Händen des Vaters herausreißen kann. Ist das furchtbar oder ist das wunderbar? Sogar Israel ist in die Hände Gottes eingezeichnet. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, sagt der lebendige Gott. Sehen Sie, das ist eine Handlesekunst. Da lesen Sie einmal in den Händen Gottes. Im prophetischen Wort. Ist das furchtbar oder ist das wunderbar? Beides. Ein wunderbares Ziel hat der lebendige Gott mit seinem Volke Israel und auch mit uns. Es geht manchmal durch furchtbare Drangsal hindurch. Es ist furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen im Gericht, aber letztlich ist es wunderbar, in den Händen des Vaters geborgen zu sein und die Verheißung Jesu zu hören, keiner wird euch aus den Händen des Vaters reißen. Deshalb der Doppelsinn des hebräischen Wortes, furchtbar und wunderbar. Bis wann noch wird dauern das Ende dieser wunderbaren oder dieser furchtbaren endzeitlichen Ereignisse? Und nun Vers 7. Pädagogik Gottes. Und ich hörte den mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand, und er erhob seine rechte und seine linke den Himmeln zu und schwur bei dem ewig Lebenden, bei dem lebendigen Gott. Es ist ein Doppelschwur mit der rechten und mit der linken Hand. Deshalb sagte ja auch der Herr Jesus: Amen, Amen, ich sage euch. Und es gibt 25 solcher Doppelschwüre Jesu allein im Johannesevangelium. Er schwört also etwas bei dem lebendigen Gott. Ja, so ist es. Bis zu einer bestimmten Zeit, einer Doppelzeit und einer halben. Und das sind die 3,5 Jahre des Endes. Ein Jahr und 2 Jahre und ein halbes Jahr. Und wenn die Zerschmetterung der Hand des Volkes des Heiligen vollbracht sein wird, so wird alles dieses vollendet sein. Die Zerschmetterung der Hand, das heißt aber die Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes. Denn die Hand ist ein Symbol für die Handlungsvollmacht, für die eigene Kraft und Größe und Mächtigkeit. Das ist das Ziel der Gerichte Gottes am Ende der Zeiten, der großen Drangsal über Jakob, über Israel, die Zerschmetterung der eigenen Kraft des heiligen Volkes. Martin Buber übersetzt, wenn er sich erschöpft hat, die Hand des Heiligungsvolkes zu zerschmettern, erschöpft sich all dieses Gericht. So als ob Gott gleichsam, wenn er Gerichte verhängt und durchführt, sich selbst bis zum Äußersten erschöpft, während seine Liebe ohne jedes Maß, ohne jede Begrenzung, ohne jede Erschöpfung voller Kraft und Hoheit und Allmacht ist. Das ist also das Ziel der furchtbaren oder wunderbaren Ereignisse des Endes, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, das ja bis heute noch auf seine Kraft vertraut, das ja bis heute noch auf seine Waffen vertraut, das ja bis heute noch auf den Beistand der USA vertraut und nicht auf den lebendigen Gott. Sie werden so kurz und klein zerschlagen werden, dass ihnen nichts mehr zu helfen vermag und dass sie nur noch durchbrechen können zu dem lebendigen Gott hin und zu seiner Rettung hin. Ich möchte dazu zwei Stellen lesen, 5. Mose 32, Vers 36. Denn Jehova wird sein Volk richten oder wird ihm Recht verschaffen, und er wird sich's gereuen lassen über seine Knechte, wenn er sehen wird, dass geschwunden ist die Kraft und der Gebundene und der Freie dahin sind. Dann kommt die Barmherzigkeit Gottes über den, der zerbrochen ist in seiner eigenen Kraft und Größe. Oder in 3. Mose 26, Vers 19, und ich werde euren starren Hochmut, den Hochmut eurer Stärke brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Erz, und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen. Ich möchte ein kleines Beispiel geben für dieses endzeitliche Bemühen Gottes, die Kraft und Größe des heiligen Volkes im Gericht und in der Drangsal zu zerschmettern. Es ist jenes Ereignis, wo David im heiligen Bemühen und in großer Freude die Bundeslade holen möchte nach Jerusalem. Und das tut er entgegen der Weisung des Gesetzes, indem er diese Bundeslade nicht auf den Schultern der Leviten tragen lässt, wie es geboten war, sondern auf einem Karren nach Jerusalem bringt, der von Ochsen gezogen wird. Das durfte nicht sein. Das Zentrum der Energie Gottes, der Thron der Schechina, der Herrlichkeitswolke Jahwes, durfte nicht gezogen werden und gefahren werden. Er durfte nur von dazu bestimmten Priestern und Leviten getragen werden. Aber der Charismatiker David, dem ging es mehr um die Freude, um das Jauchzen, um die Lieder, um das Tanzen. Und da tanzt er vor der Bundeslade einher, der König. Später macht ihn seine eigene Frau lächerlich. Wie hast du dich, o König, entblößt vor den Mägden und Knechten deines Volkes? Er hätte vielleicht nicht so sehr tanzen sollen. Er hätte vielleicht nach dem Wort Gottes fragen sollen. Da geschieht etwas. Da fährt dieser Wagen irgendwie an einen Stein. Die Ochsen gehen durch und die Lade droht vom Wagen herabzukippen und in den Schmutz zu fallen. Da springt ein Mann hinzu, um die Lade zu stützen, um Jahwe zu helfen, um Gott auf die Sprünge zu helfen, um das Heiligtum zu retten. Meinen wir ja auch manchmal, es käme auf uns an. Wir müssten Gott auf die Sprünge helfen. Da wird er von dem Energieschlag aus der Lade getroffen und fällt tot um. Wie hieß dieser Mann? Ussa. Und Ussa heißt zu Deutsch Kraft. Kraft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das, was Ussa in wohlmeinendem Bemühen tat. Und das ist das, was uns hier gesagt wird im Propheten Daniel. Endzeitliche Gerichte, der Schlag Jehovas bis zur Zerschmetterung der Kraft. Dargestellt in jenem Manne Ussa, der zu Deutsch Kraft heißt und der die eigene Kraft und Größe Israels repräsentiert. Aber ich möchte doch weiterlesen, damit wir wenigstens in diesem wunderbaren Kapitel noch ein wenig vorankommen. Was wird das Ende dieser wunderbaren und furchtbaren Ereignisse sein? Oder bis wann noch wird es dauern, dass diese furchtbaren Ereignisse zum Ziele kommen? Vielleicht noch ein Wort aus dem Neuen Testament hierzu, aus Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Parousie des Herrn, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann, wer ist das? Jesus sagt, mein Vater ist der Ackersmann, der Weingärtner. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde oder des Landes, Israel, und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Wir werden dann noch hören, glückselig der, der da ausharrt, in Daniel 12, Vers 12. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Endziel des Herrn habt ihr gesehen. Was ist das Endziel des Herrn mit seinem Leidensknecht Hiob gewesen? Was war das Endziel des Herrn mit seinem leidenden Volke Israel und ist es noch heute? Das Endziel des Herrn habt ihr gesehen, Doppelpunkt, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist das Ziel der Drangsal Jakobs und das Ziel aller Gerichte. Das gilt auch uns. Wenn Sie in der Elberfelder lesen, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dann ist das nicht richtig. Telos ist die Vollendung, das Vollendungsziel, das pädagogische Ziel Gottes, das er mit seinen Gerichten verbindet und mit allen Leiden, Nöten, Anfechtungen und Drangsalen, die auch wir erfahren, wenn wir solche sind, die da ausharren, bis zum Tage der Erlösung. Nun möchte ich noch einmal lesen von Kapitel 1 an, in der letzten Hälfte, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der in der Urkunde der Erzählung oder im Buche geschrieben steht. Und die vielen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu leben in Weltdauer. So übersetzt es Martin Buber. Das heißt, im Äon des Messiasreiches. Und jene zu Schmach oder zu Beschämung und Abschreckung in Weltdauer, das heißt wiederum in jenem Äon, in jener Weltzeit des Messiasreiches. In jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ja, es geht wirklich um die Errettung Israels. Und wir wollen bei alledem das nicht aus den Augen verlieren, was Paulus gesagt hat in Römer 11, Vers 26. Dass ganz Israel errettet werden wird und nicht nur ein Teil. Hier ist etwas davon gesagt, dass Israel errettet wird, jeder, der im Buche, in der Urkunde der Zählung geschrieben steht. Wir dürfen dieses nicht verwechseln mit dem Buche des Lebens. Mit dem Buche des Lebens, in das nach dem Philipperbrief zum Beispiel alle Mitarbeiter Jesu Christi eingeschrieben sind. So wie es einmal der Herr Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das ist das Buch des Lebens. Bei dem Buche der Zählung, von dem hier geredet ist, geht es um etwas anderes. aus diesem Buch der Zählung wird man gegebenenfalls ausgelöscht, aber nicht eingeschrieben. Ich möchte hierzu einmal ganz kurz etwas lesen, was Heinrich Langenberg zu dieser Frage geschrieben hat. Wenn ganz Israel auch zahlenmäßig eine solidarische Einheit bildet, so drängt sich diese Frage mit innerem Zwang auf, was wird aus den vielen? Die vielen, das ist eine Umschreibung für das ganze Volk Israel. Haben sie Anteil an der Errettung? Die Propheten haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt und Antwort gesucht. Dem Daniel wurde es gegeben, in dieses Geheimnis hineinzuschauen. Zu jener Zeit wird errettet werden dein Volk, wer immer sich aufgezeichnet findet im Buche. Auch Daniel hat das künftige Heil Israels immer nur als ein Universales geschaut. Das ganze Volk ist im Buch Gottes verzeichnet. Das hier erwähnte Buch ist nicht zu verwechseln mit dem Buch des Lebens, in welchem die Namen derer verzeichnet sind, die das ewige Leben bereits in dieser Weltzeit empfangen haben und die nichts mehr von dem zweiten Tod zu fürchten haben, sondern es ist einfach das Buch, das prophetische Heilsbuch Israels, in welchem Gottes Reichsgedanken mit Israel verzeichnet sind. Der Hinweis auf dieses Verheißungsbuch hat hier eine besondere Bedeutung. Daniel sollte getröstet werden, nachdem ihm die zukünftige Trübsalszeit Israels gezeigt worden war. Gottes Heilsverheißung bleibt unerschütterlich, trotz aller bevorstehenden Zorngerichte über sein Volk. Dieser aufrichtende Glaube war dem Volke Gottes in der langen, dunklen Zeit, die noch bis zum Kommen des Christus verstreichen sollte, unentbehrlich. Wie weit sich nun der Heilsuniversalismus für ganz Israel erstrecken wird, darüber sollte Daniel besonders belehrt werden durch den Hinweis auf eine allgemeine Totenauferstehung Israels. Und wenn Sie nun den Text genau beschaut haben, dann sind hier zwei Ereignisse. So wie es auch bei der Vollendung der Gemeinde zwei Ereignisse geben wird. Einmal die letzte Generation, die da übrig bleibt bis zum Kommen des Herrn, wird nicht in das Sterben hinein müssen, sondern wird zum Herrn entrückt werden und verwandelt werden. Und sodann die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und werden uns, die wir leben und übrig bleiben, keineswegs zuvorkommen. Sie werden gemeinsam mit uns entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. So ist es auch hier. Leben aus dem Toten, dazu das erste Ereignis. In jener Zeit wird dein Volk errettet werden, wer auch immer im Buche geschrieben gefunden wird. Das sind jene Heiligen Israels, die durch die letzte Drangsal hindurch am Leben bleiben. Bezeichnend in den prophetischen Schriften mit dem Ausdruck der heilige Überrest. Dazu gehören die 144.000 Messiasgläubigen Israeliten aus allen 12 Stämmen, die gerufen werden, die versiegelt werden, die entrückt werden zum Throne des Lammes. Dazu gehört aber auch das orthodoxe Israel, das Sonnenweib. In Jesaja 66 wird sie bezeichnet mit dem Namen Zion, das in der letzten Zeit wie Saulus von Tarsus zur Erkenntnis geführt wird, dass Jesus von Nazareth der Messias war. Und unter Geburtswehen bricht sich die Erkenntnisbahn und dieses Sonnenweib wird hindurch bewahrt, durch die Drangsal hindurch, an einem Bergungsort in der judäischen Wüste, Sahaja 14 und Offenbarung 12. Das ist der heilige Überrest. In jener Zeit wird dein Volk entkommen aus der Drangsal, aus dem Zugriff des Drachen und des Antichristen. Es wird errettet werden, ein jeder, der im Buche der Zählung geschrieben steht, der heilige Überrest. Aber dabei bleibt es nicht. Nun kommt die zweite Etappe, nämlich die Auferstehung aus den Toten. Und die vielen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Hier geht es um die Auferstehung Israels. Deshalb der Ausdruck, die vielen. In diesem ganzen Kapitel geht es nur um Israel und die endzeitliche Errettung Israels. Diese zu einem Leben im Äon des Messiasreiches in Weltdauer, jene anderen zu Schmach, Beschämung und Abschreckung in Weltdauer im Äon des Messiasreiches. Diese und jene, zwischen diesen beiden Auferstehungsgruppen kann eine gewisse Zeit liegen. Wir wissen es nicht, ob diese beiden Gruppen beide zu Beginn des Reiches erweckt werden, aus dem Tode, beim Kommen des Messias Jesus, oder ob die eine Gruppe, die zu ewigem Leben geführt wird, zu Beginn des Reiches erwacht und die andere Gruppe von gottlosen Israeliten und Juden erst am Ende des Reiches vor dem großen weißen Thron. Wir wissen es nicht. Nun das Erste. Diese werden zu Leben in Weltdauer erweckt, so wie es Gott versprochen hat. In der Elberfelder lesen Sie ewiges Leben. Der Oberkirchenrat de Bohr hat in der Wuppertaler Studienbibel zu Johannes 3 in seiner Auslegung Folgendes zu diesem Ausdruck ewiges Leben geschrieben. Und das sollten wir einmal hören. Dieses Leben ist hier wie an vielen Stellen das ewige Leben genannt. Das Wort ewig meint aber nicht eine philosophisch gedachte Ewigkeit im Gegensatz zur Zeit. Es meint erst recht nicht eine bloße Endlosigkeit, die als solche schrecklich wäre. Es heißt äonisch, also zu dem kommenden neuen Äon gehörend und die Art der kommenden Weltzeit an sich tragend. Dazu gehört gewiss auch Unverweslichkeit und Unsterblichkeit hinzu. Aber es gehört vor allem dazu die göttliche Herrlichkeit in ihrer Lebens- und Liebesfülle, die ein ewiges Dasein erst zu einem Seligen macht. Es ist ein Leben, bei dem wir bis in die Leiblichkeit hinein die vom Geiste erfüllten und gestalteten sein dürfen. Ja, das ist das Wunder, dass wir nicht zu warten brauchen bis auf jenen Tag, so wie Israel, das noch im Staube liegt, sondern dass wir schon jetzt in dieser bösen Weltzeit das ewige Leben, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung, das Leben Jesu Christi und Gottes in uns tragen durch den Heiligen Geist. Es wäre eine ungeheuerliche Lästerung, solches zu sagen, wenn es uns nicht der Herr Jesus verbürgt hätte. Aber dies ist eine Vorwegnahme großer endzeitlicher Ereignisse, schon jetzt in der Gemeinde des Leibes Christi bei denen, die da glauben. Viele werden auferweckt zum Leben. Dazu werden nach Hesekiel 37 gewiss auch die gehören, die noch in der Wüste Sinai ruhen und die dort in den Tod gesunken sind in jenen 40 Jahren der Wüstenwanderung und die dann erweckt werden, wo dann Gebein an Gebein zusammenfährt und die Sehnen und Bänder und Muskeln darüber wachsen und dann endlich der Odem der Geist des lebendigen Gottes in der Wiedergeburt in diese Toten hineinfährt, die dann aufstehen und die in die Ruhe des Volkes Gottes, in die Sabbatruhe des Messiasreiches eingeführt werden. Denn auch sie kommen zur Vollendung. So wie es in Jesaja 26, Vers 19 heißt, deine Toten werden aufleben, so sagt der lebendige Gott dem Volke Israel. Mein Leichnam wieder erstehen, das ist der kollektive Leichnam Israels, noch im Tode. Wachet auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und das Land oder die Erde wird die Schatten gebären, wird die Schatten die Toten auswerfen wie bei einer Geburt. Es gibt aber auch Israeliten, die in Schande und Beschämung und in Abschreckung des Gerichtes hinein auferweckt werden. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in Johannes 5, 28 bis 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichtes. Und dazu werden sicher jene Pharisäer gehören, die nicht nur die Lästerung des Menschensohnes begangen haben, als sie sagten, er begehe seine Wunder in der Kraft des Obersten der Dämonen des Satans, sondern auch die Lästerung des Heiligen Geistes in den Tagen nach Pfingsten. Der Herr Jesus selbst hat gesagt, dass ihnen diese Sünde nicht vergeben wird, weder in dieser Weltzeit noch in der kommenden Weltzeit. Auferweckung zu Beschämung, Schande und Abschreckung. Aber ich möchte doch eines abschließend zu diesem wunderbaren Bekenntnis im Alten Bund zur Totenauferweckung Israels noch hinzusagen. Auch diese Beschämung im Gericht für das gottlose Israel hat einen heilspädagogischen Zweck. Jesajas 45. Vers 15 bis 17. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Siehe, alle werden beschämt und auch zu Schanden. Sie gehen insgesamt mit Schande dahin, die Götzenmacher. Israel wird gerettet werden durch Jehova mit ewiger Rettung. Und ihr werdet nicht beschämt und nicht zu Schanden werden. In alle Weltzeiten hinein. Das ist der heilige Überrest. Und dann noch aus diesem Kapitel, das Sie einmal ganz lesen sollten, Vers 21 bis 25. Tut kund und bringet herbei, ja beraten mögen sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündigt? Nicht ich, Jehova? Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Und es wird nicht rückgängig gemacht werden. Dass jedes Knie sich vor mir beugen werde, jede Zunge mir schwören wird. Das ist ja die Grundlage für Philipper 2. Nur in Jehova wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, und jetzt hören Sie zu, und es werden beschämt werden alle, die wider ihn in Feindschaft entbrannt werden. In Jehova wird gerechtfertigt werden und sich rühmen, ein Teil des Samens Israels, aller Same Israels. Es werden beschämt werden alle, die gegen ihn entbrannt werden. Jetzt werden wir das besser verstehen, dass ein Teil Israels in der Auferstehung von den Toten hineingeführt wird in Schmach und Beschämung, die letztlich dazu dienen soll, dass sie ihn erkennen und dass sie sagen werden, in ihm allein ist unsere Gerechtigkeit und Stärke. Nun ist meine Stunde zu Ende. Ich möchte vielleicht noch einige Dinge skizzieren, wenn Sie mir dieses erlauben, aus diesem Kapitel. Es kann noch nicht vieles sein, aber forschen Sie selber danach. Das Wort Gottes ist wunderbar in seiner Harmonie und in seiner tiefen Weisheit. In Vers 3 steht ein wunderbares Wort über die Lehrer Israels. Sicherlich auch über die Hirten und Lehrer der Gemeinde Jesu Christi, seines Leibes. Und die Lehrer, das sind die Verständigen, die andere verständig machen, werden leuchten, wie das Strahlen des Firmaments. Und da dürfen Sie einmal nicht das Firmament betrachten, in einer Großstadt, sondern da müssen Sie einmal im Urlaub, wenn Sie vielleicht in den Bergen sind oder an der See, den gestirnten Himmel betrachten, wie viele Sterne Sie dort sehen, dieses wunderbare Leuchten auch unserer Galaxie, der sogenannten Milchstraße. Unter diesem Eindruck sollten Sie stehen, wenn Sie dieses Wort hören. Die Lehrer werden leuchten wie das Strahlen des Firmaments. Und die, welche die vielen zur Rechtfertigung führen, und das ist nun wieder um Israel, wie die Sterne in Weltdauer und weiterhin. In der Elberfelder steht immer und ewiglich. In Weltdauer und weiterhin. Sterne am Firmament. Zu ihnen gehörte auch Daniel, zu diesen Lehrern des Wortes Gottes. Vielleicht darf ich, um das ein wenig zu illustrieren, noch einige Worte Gottes nennen. Matthäus 13, 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Aber auch im Blick auf uns gilt dieses Wort. Die Lehrer werden leuchten wie das Strahlen des Firmamentes und wie die Sterne immer und ewiglich. In Philipper 2, 15 bis 16 steht ein wunderbares Wort über unsere Aufgabe. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und lauter seiet, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten einer vertreten und verkehrten Generation. Und die endzeitliche Generation, in der wir leben, sie ist wahrlich die verkehrteste und verdrehteste Generation, die es jemals auf Erden gegeben hat. Und inmitten dieser dunklen und finsteren Generation dürfen wir leuchten. Unter ihr, unter dieser Generation, erstrahlet ihr wie Himmelslichter in der Welt, wie Himmelslichter in dem Kosmos. So heißt es eigentlich im Grundtext, indem ihr darstellet das Wort des Lebens. Und das heißt nun mehr als nur das Wort des Lebens lehren und verkündigen. Das heißt in diesem Worte leben. Das heißt, dass unsere Nachbarschaft, unsere Freundschaft, alle, mit denen wir es zu tun haben, wissen, um Gottes zu seiner Führung und zu seiner endzeitlichen Errettung. Das sind für uns oder für viele Christen unbekannte Gedanken. Aber wenn Sie in die Weltgeschichte hineinsehen, auch in die ganze Dramatik der Völkerauseinandersetzung, neu erwachender Völkerschaften und Rassen und ihrer Kämpfe, dann vermögen Sie vielleicht etwas zu ahnen, dass dies nur eine irdische Verlängerung dessen ist, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Von diesem Engelfürsten Michael ist auch in der Josefsgeschichte etwas deutlich. Jener Geschichte, die ja unseren Herrn Jesus Christus in seinem Werden, in seiner Heilsgeschichte in wunderbarer Weise prophetisch abbildet. Auch die endzeitliche Errettung Israels, wo dann Josef, wo dann der Christus sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Ich möchte das hier nur ganz kurz skizzieren. Auf der zweiten Reise der Brüder um Getreide in Ägypten, kurz vor seiner Enthüllung, werden Josefs Anordnungen und Aktionen gegenüber den Brüdern von dem Manne ausgeführt, der über Josefs Haus war, also von dem Palastvorsteher. Wir wissen ja, in welche Not und in welche Drangsal die Brüder hineingekommen sind bei ihren Reisen nach Ägypten, als sie dort in der Hungersnot Getreide erwerben wollten und als Josef sich vor ihnen verstellte und sie in vielerlei Not hineinbrachte, ehe er sich ihnen dann schließlich versöhnungsbereit zu erkennen gab. Dieser Palastvorsteher handelt auf dreifache Weise an den Brüdern, um so auf Josefs Befehl die große Offenbarungsstunde anzubahnen. Er führt sie in Josefs Palast und bereitet alles auf dessen Erscheinen vor. Er zerstreut die angstvollen Erwartungen der Brüder und spricht ihnen Trost zu. Friede sei mit euch, fürchtet euch nur ja nicht. So heißt es in 1. Mose 43, Vers 23. Er führt sie durch seine Verfolgung und durch die anschließende Durchsuchung der Getreidesäcke, wo ja dann der Kelch des Josef gefunden wird, in eine letzte Drangsal, die sie zwingt, zu Josef zurückzukehren, der sich ihnen dann in der Drangsal enthüllt. Wir haben ja schon in Vers 1 von der Zeit der Drangsal gesprochen und gehört von Israel, dass es noch einmal am Ende der Tage durch eine ganz besondere Drangsalszeit hindurchgehen muss. Auf wen aber könnte jener Mann über Josefs Haus hinweisen, der in der letzten Drangsalszeit durch Rettung, Gericht und Gnade die machtvolle Enthüllung Jesu Christi für Israel vorbereitet? Ist doch Josefs Haus nichts anderes in der Prophetie als das Haus Israel, das Volk des Messias Jesus. Hebräer 3. Der rätselhafte Palastvorsteher Josefs stellt den Engelfürsten Michael dar. Michael heißt, wer ist wie El? Seine Auseinandersetzung mit anderen finsteren Göttermächten stehen unter diesem Leitwort. Inhaltlich sind seine endzeitlichen Aktionen in denen des Mannes über Josefs Haus klar vorgebildet. Zielen doch die Maßnahmen beider auf die endzeitliche und endliche Errettung der Brüder, auf die Erneuerung Israels. Der Abschluss des endzeitlichen Gerichtes, die Totenauferstehung Israels, die Errettung aus großer Drangsal. Wenn der Mann über Josefs Haus den im Gericht geängstigten Brüdern, die ihn um Hilfe, Beistand, Fürsprache bei Josef und um Erbarmen anflehen, trostvoll zuruft, Friede sei mit euch, fürchtet euch nur ja nicht, so klingt darin Vers 12 von Daniel 12 auf. Glückselig jeder, welcher ausharrt und das Ziel der Endzeit erreicht, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wir werden dann noch über diesen Vers sprechen. Das Ziel aller Maßnahmen Michaels ist die Herbeiführung der Bedingungen zur Enthüllung Jesu Christi, so wie es das Ziel des Palastvorstehers war, die Offenbarung Josefs für seine Brüder anzubahnen. So wie es in Offenbarung 12, Vers 10 heißt, nun ist die Rettung und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und seines Messias gekommen. Es ist immer schön, wenn man sich einmal selbst zitieren darf. Das habe ich aus meinem Buch, aus meinem vergriffenen Buch über die Josefsgeschichte. Ich darf nun den ersten Vers noch einmal lesen. Und in jener Zeit wird aufstehen Michael, der große Fürst, der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes einsteht. Er wird aufstehen. Das heißt, er wird jetzt zur Aktion schreiten. Er wird sich erheben aus seiner Ruhe zur endzeitlichen Kampfbereitschaft und Dienstbereitschaft gegenüber dem Volke Israel. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie geworden ist vom Werden jeder Nation an bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Jeder, der immer im Buche oder in der Urkunde der Zählung geschrieben gefunden wird. In Judas 9 heißt es einmal, dass Michael, der Engelfürst, eine Auseinandersetzung gehabt habe mit dem Satan, der ja die Vollmacht über den Tod hatte bis zum Kreuze Jesu, über dem Leib des Mose, über dem Leichnam des Mose. Eine Auseinandersetzung, die offensichtlich darin bestand, dass Mose aus dem Tode auferstehen sollte, dass er eine Ausauferstehung erlebte. Denn sonst hätte diese Auseinandersetzung Michaels mit dem Satan überhaupt keinen Sinn gehabt. Weshalb dann auch Elias, der Repräsentant des Prophetentums, und Moses, der Repräsentant des Gesetzes, mit dem Herrn gemeinsam bei seiner Verklärung auf dem Berge der Verklärung erschienen. Denn Elias war entrückt worden und Moses hatte eine Ausauferstehung erlebt. Bei dieser Auseinandersetzung wagte der Engelfürst Michael es nicht, ein lästerndes Urteil gegenüber dem Satan auszusprechen. Das Neue Testament sagt uns, dass selbst die finsteren Mächte noch eine gewisse Restherrlichkeit besitzen und dass wir uns nicht erkühnen sollten, sie zu lästern. Sondern Michael sagte, dieser große Engelfürst Gottes, Yahweh, strafe dich, Satan. Der Herr strafe dich, Satan. Ich habe diese Stelle erwähnt, weil es hier um Leben aus dem Tode geht. Und die Aktion Michaels am Ende der Tage zugunsten Israels soll genau dasselbe bewirken, nämlich Leben aus dem Tode. Buchstäblich die Auferstehung Israels am Ende der Tage. So wie es in Römer 11, 15 geschrieben steht, wenn schon ihre Verwerfung für die Nationen dieser Welt Leben bedeutete und Heil. Was wird ihre Annahme anderes sein, als geradezu Leben aus dem Tode? Und das ist das große, endzeitliche Programm Jesu Christi und damit auch das Programm des Fürstenengels Michael zugunsten Israels. In der Zeit der Wiedergeburt soll Leben aus dem Tode entstehen. Zion, das Sonnenweib, soll nach Jesaja 66 Wehen bekommen und an einem Tage ein ganzes Volk zum Leben bringen. Unter schmerzlichen Geburtswehen bricht sich die Erkenntnisbahn. Jesus von Nazareth ist doch der Messias Israels gewesen. Er ist der Ewige gewesen, der ins Fleisch gekommen ist und der uns besucht hat in unserem Lande. Und sie werden ihn erkennen, in den sie gestochen haben. Die endzeitliche Erweckung Israels. Wenn es um die Entrückung der Gemeinde aus den Völkern geht, so werden immer und immer wieder drei Begleitumstände genannt. In 1. Korinther 15 heißt es, dass diese Entrückung der letzten Gemeindegeneration und ihre Verwandlung zusammen mit den Toten in Christo in die Herrlichkeit des Herrn geschehen wird in einem Nu, das heißt in einer unteilbaren Zeiteinheit, bei einem Anblick der Augen, und das ist jener Anblick, bei dem wir ihn sehen werden, wie er ist, und durch dieses Sehen ihm gleichgestaltet werden in seine Herrlichkeit hinein, und bei der letzten Posaune. Man könnte auch sagen, bei dem letzten Schofarton. Der Schofar, das Widderhorn Israels, ist ja diese Posaune, die in den letzten Tagen erklingt. Ich möchte hier ganz offen lassen, ob diese letzte Posaune oder dieser letzte endzeitliche Schofarton dem entspricht, was in Offenbarung 10, Vers 7 geschrieben steht, wo es heißt, nun wird kein Zeitaufschub mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er im Begriff steht zu posaunen, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und das Geheimnis Gottes ist ja nach Kolosser 2, Vers 3 der Christus, bestehend aus Haupt und Leib. Ich sehe die Dinge so, dass mit der Hinzufügung der 144.000 Messiasgläubigen aus allen 12 Stämmen Israels in ihrer Entrückung zum bereits vollendeten Leibe Christi, der Christus dann komplett ist, vollendet ist, abgeschlossen ist, bestehend aus Haupt und Gliedern. Denn auch sie, die 144.000 Erstlinge aus Israel, werden nicht ohne uns zur Vollendung gebracht, sondern gemeinsam mit uns, so wie es der Hebräerbrief in Kapitel 11 sagt. Und dann ist das große Geheimnis Gottes vollendet. Ich weiß, dass es auch Bruder Arthur Muhl so sieht und bin mit ihm einer Meinung, dass hier in der Mitte der Jahrwoche durch die Hinzufügung jener Erstlinge aus Israel zum Leibe Christi der Christus vollendet ist. Aber nun die andere Stelle, 1. Thessalonicher 4. Dort wird wiederum vom Kommen des Herrn in Herrlichkeit geredet. Wiederum wird davon gesprochen, dass die letzte lebende Christengeneration nicht durch den Tod hindurch muss, sondern unmittelbar zum Herrn entrückt wird und dass die Toten in Christo, die zuerst auferstehen werden, gemeinsam mit uns, den Lebenden, verwandelt werden in die Herrlichkeit Jesu und ihm entgegengerückt werden in Wolken, um alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Und auch dort werden drei Begleiterscheinungen genannt. Dies wird geschehen beim Erschallen eines Kommandorufes, beim Erschallen der Stimme des Fürstenengels und wenn die Posaune Gottes ertönt oder der Schofar, das Widderhorn Gottes. Ich hätte Ihnen gern eine Tonaufnahme von einem Widderhorn, von einem Schofar mitgebracht, um es einmal hier ertönen zu lassen. Aber das Pult ist schon voll mit meinen Unterlagen. Und wenn ich da noch ein Kassettengerät hingestellt hätte, hätte es wahrscheinlich ein Unglück gegeben. Aber vielleicht einmal zu anderer Zeit. Dieser Alarmton, dieser schauerliche Ton des Schofars, der nach drei verschiedenen Weisen gespielt wird, im Judentum. Aber bedeutsam ist, während die Gemeinde entrückt, verwandelt und vollendet wird, erschallt ein lauter Kommandoruf und die Stimme des Fürstenengels. Es ist der Fürstenengel Michael, der offensichtlich in dieser Zeit der Entrückung der Gemeinde seine Heere mobilisiert, damit das Luftgebiet gereinigt wird von allen jenen Mächten der Finsternis, die heute noch dort herrschen, weshalb wir einen Teil des Luftgebietes um diesen Planeten Erde ja Stratosphäre nennen, die Sphäre des Heerlagers. Epheser 2 sagt uns dieses. die Mobilisierung des Fürstenengels Michael auch zum Zwecke der Errettung Israels. Und da möchte ich einmal ein ganz primitives Bild gebrauchen. Sie kennen alte Liftanlagen. Da wird der eine Lift heruntergeholt und der andere Lift fährt nach oben, parallel dazu. Und da sehen wir diese beiden Ereignisse, das Herabgeworfenwerden Satans und all seines Heeres auf die Erde mit allen schrecklichen Auswirkungen der dämonischen Überflutung der Menschheit und dieses Planeten und zum anderen die Entrückung der Gemeinde in das gereinigte Luftgebiet hinein, dem Herrn entgegen in Wolken in die Luft. Diese beiden Ereignisse stehen in einer inneren Beziehung der Gleichzeitigkeit. Und deshalb ist hier die Stimme des Fürstenengels genannt. Der Fürstenengel Michael ruft nicht die Gemeinde. Die Gemeinde des Leibes Christi wird von Jesus Christus selbst und persönlich gerufen und abgeholt. Aber während dies geschieht, da ereignen sich diese anderen Dinge, diese anderen Aktionen zum Zwecke der Errettung Israels und zum Zwecke der Reinigung des Lufthimmels. Der Kommandoruf, die Stimme des Fürstenengels, der Schofar Gottes, das Widerhorn Gottes. Leben aus den Toten, das ist das Programm für Israel am Ende der Tage. Und das wollen wir uns in Erinnerung behalten. Auch wenn wir jetzt noch einiges sagen müssen über diese große Drangsalszeit, durch die Israel noch einmal hindurchgehen muss. Und die hier genannt ist in Vers 1, es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nie geworden ist vom Werden jeder Nation an bis zu jeder Zeit. So sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 20 bis 22, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Es ist die Flucht des gläubigen Teils Israels an den Bergungsort in der Wüste Judäa. Denn alsdann wird eine große Drangsal sein, in einer Weise, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch jemals wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch, keine Kreatur gerettet werden. Oder Joel 2, 1 bis 2, stoßet in die Posaune auf Zion und blaset Teruah. Das ist ein Signal, eine Signalanweisung für den Schofar. Blaset Lärm auf meinem heiligen Berge, beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jahwes, denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölkes und der Wolkennacht. Und in Jeremia 30, Vers 7 heißt es, wehe, denn groß ist jener Tag ohnegleichen, und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob, doch wird er aus ihr errettet werden. So wie es hier bei Daniel 12 heißt, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Wer immer im Buche, in der Urkunde der Zählung geschrieben, gefunden wird. Als ich bei meinem letzten Dienst über Habakuk diente, Habakuk 3, und das letzte Kapitel des Propheten Habakuk, hat meine Frau zu Hause das Tonband angehört und hat gesagt, da hast du ja die Geschwister ganz schön zermürbt und in die Bedrückung hineingenommen, was du dort alles gesagt hast über Gericht Gottes am Ende der Tage. Es hat ihr etwas der frohmachende Klang des Evangeliums gefehlt. Ich habe das bei mir selbst wohlweislich überlegt. Und dennoch, wir dürfen diese Dinge nicht verkleinern. Gedenke doch einmal, was es bedeutet, wenn sich die Sonne verfinstern wird. Nicht nur für einen Tag, sondern für eine ganze Zeitperiode. Was das für Folgen haben wird für unser Klima, für die Meere, für das, was sich auf Erden abspielt, Saat und Ernte. Oder gedenken Sie daran, wenn der Herr Jesus sagt, die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Und das sind die Urkräfte, die das Universum zusammenhalten, besonders die Gravitationskräfte. Was das bedeutet? Oder wenn der Herr Jesus sagt, die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind nicht nur die Sternschnuppen, wie wir sie im November beobachten, sondern das können durchaus riesige Meteore sein, die hier auf der Erde einschlagen, begleitet von gewaltigen Seebeben, so dass es im Propheten geschrieben ist, dass die Erde dann schwanken wird wie ein Trunkener und dass sie von ihrer Stelle gerissen wird, dass die Stellung der Erdachse sich verändert. Das sind Katastrophen, die wir wirklich ernst nehmen müssen. Und durch diese schwere Drangsal muss Jakob, muss Israel noch einmal hindurch. Es ist besonders die Zeit der letzten Jahrwoche, das heißt der letzten 7 Jahre dieses gegenwärtigen Äons und ganz speziell die letzte Hälfte dieser 7 Jahre, nämlich 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Das ist das, was die Schrift mit der großen Drangsal für Jakob und für Israel bezeichnet. Aber nun wollen wir einmal hören, was das pädagogische Ziel Gottes mit diesen Gerichtsmaßnahmen über Israel ist. Wir haben es schon vorhin vernommen, Gottes Volk soll errettet werden, auch durch diese Drangsal hindurch und aus jener Drangsal heraus. Und da möchte ich schon hineinschauen in Vers 5 bis 7 von Daniel 7. Eines zuvor: Gottes Gerichte haben allesamt ein Ziel, ein heilspädagogisches Ziel. Sie glauben doch wohl nicht, wenn Sie an den Gott der Liebe glauben, an den Gott der Barmherzigkeit und des Lichtes, in dem keinerlei Finsternis ist, dass Gott etwas tut ohne Sinn und Zweck. Dass Gott Gerichte verhängt, nur um Geschöpfe zu quälen. Dass er ein unendliches KZ verordnet, ohne dass er damit einen heilspädagogischen Sinn verbindet. Ich darf das einmal so drastisch sagen. Alle Gerichte Gottes sind getragen von seiner Barmherzigkeit. Gott dividiert sich nicht auseinander. Er, der gnädige Gott, wird nicht vor die Türe geschickt, wenn der Gott des Zornes richtet. Er bleibt dabei. Und er, der Gott des Gerichtes, wird nicht vor die Türe geschickt, wenn der Gott der Gnade und der Barmherzigkeit uns in Liebe begegnet. Da ist auch Gericht damit verbunden und sei es auch nur das Selbstgericht. Gott ist einer, auch wenn er in unserem Denken oft in dieser Weise auseinanderdividiert wird, dass man von einem Gott des Zornes, von einem Gott der Liebe, von einem Gott des Lebens, von einem allmächtigen Gott spricht, von dem Gott der Richter aller Dinge, sodass ein Heide, wenn er eine christliche Dogmatik lesen könnte, die Meinung haben könnte, an wie viele Götter glaubt ihr denn? Gott ist einer. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Jahwe ist einer. Und so ist mit allen seinen Gerichten die Barmherzigkeit verbunden. Das Brustschild des Gerichtes trägt der hohe Priester auf seinem Herzen voller Barmherzigkeit, das auch, wenn er Israel noch einmal in diese Drangsal hineinsendet, bewegt ist, erregt ist. Sie müssen einmal die Prophetenstellen lesen, in denen die Rede ist von diesem leidenschaftlich bewegten Herzen Gottes. Es pocht mein Herz in mir, es zersprengt alle Wände meines Herzens, wenn ich dich, o Ephraim, sehe und dich ins Gericht entsende, so sagt der lebendige Gott. Und so wollen wir jetzt aus Daniel 12, Vers 5 bis 7 lesen. Und ich, Daniel, sah, und siehe da 2 andere, Das heißt, zwei andere Himmelswesen standen da, einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes. Gemeint ist der Tigris. Und einer sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand. Ich möchte Ihnen diesen mit Leinen bekleideten Mann einmal etwas näher vorstellen. Daniel 10 wird er geschildert, Daniel 10, Vers 5 bis 6. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet, und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Chrysolith, und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Erze, und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer großen Menge. Das ist dieser in Leinen bekleidete Mann. Und einer sprach zu dem mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand: Bis wann noch wird dauern das Ende dieser wunderbaren oder dieser furchtbaren Ereignisse? Das Hebräische hat beide Übersetzungsmöglichkeiten: furchtbar oder wunderbar. Und es ist wirklich die Frage für einen Menschen, der innerlich mit Israel leidet und der innerlich um das Volk Gottes leidet und für das Volk Gottes betet: Wie lange noch, wie lange noch, o Herr? Muss das wirklich sein, dass nach all dem Schrecklichen, das über Israel gekommen ist, Israel nun noch einmal in diese letzte Zermahlung und Zerreibung, der letzten Drangsal hinein muss, in diese furchtbaren Dinge, in diese wunderbaren oder furchtbaren Ereignisse? Ich darf einen kleinen Spaziergang machen, so ganz kurz einen Nebenweg mit Ihnen beschreiten. Sie kennen ja alle die Stelle: Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, wenn wir an das Gericht Gottes denken, müssen wir dies sagen. Und doch, wie kommt ein David dazu zu sagen, als ihm das Gericht zur Wahl gestellt wird: Lass mich doch nicht in die Hände der Menschen fallen. Lass mich doch, o Herr, wenn nun Gericht wirklich nötig ist, in deine Hände fallen. Ist das besser? Ich bete jeden Tag darum mit meiner Frau: Lass mich nicht den Menschen in die Hände fallen. Und dann heißt es, dass wir in die Hände des Vaters hineingegeben sind und dass keiner uns aus diesen Händen des Vaters herausreißen kann. Ist das furchtbar oder ist das wunderbar? Sogar Israel ist in die Hände Gottes eingezeichnet. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, sagt der lebendige Gott. Sehen Sie, das ist eine Handlesekunst. Da lesen Sie einmal in den Händen Gottes, im prophetischen Wort. Ist das furchtbar oder ist das wunderbar? Beides. Ein wunderbares Ziel hat der lebendige Gott mit seinem Volke Israel und auch mit uns. Es geht manchmal durch furchtbare Drangsal hindurch. Es ist furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen im Gericht, aber letztlich ist es wunderbar, in den Händen des Vaters geborgen zu sein und die Verheißung Jesu zu hören: Keiner wird euch aus den Händen des Vaters reißen. Deshalb der Doppelsinn des hebräischen Wortes: furchtbar und wunderbar. Bis wann noch wird dauern das Ende dieser wunderbaren oder dieser furchtbaren endzeitlichen Ereignisse? Und nun Vers 7. Das Pädagogik Gottes. Und ich hörte den mit Leinen bekleideten Mann, der über den Wassern des Flusses stand, und er erhob seine rechte und seine linke den Himmeln zu und schwur bei dem ewig Lebenden, bei dem lebendigen Gott, Es ist ein Doppelschwur, mit der rechten und mit der linken Hand. Deshalb sagte ja auch der Herr Jesus, Amen, Amen, ich sage euch. Und es gibt 25 solcher Doppelschwüre Jesu allein im Johannesevangelium. Er schwört also etwas bei dem lebendigen Gott. Ja, so ist es. Bis zu einer bestimmten Zeit, einer Doppelzeit und einer halben. Und das sind die 3,5 Jahre des Endes. Ein Jahr und 2 Jahre und ein halbes Jahr. Und wenn die Zerschmetterung der Hand des Volkes des Heiligen vollbracht sein wird, so wird alles dieses vollendet sein. Die Zerschmetterung der Hand, das heißt aber die Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes. Denn die Hand ist ein Symbol für die Handlungsvollmacht, für die eigene Kraft und Größe und Mächtigkeit. Das ist das Ziel der Gerichte Gottes am Ende der Zeiten, der großen Drangsal über Jakob, über Israel, die Zerschmetterung der eigenen Kraft des Heiligen Volkes. Martin Buber übersetzt, wenn er sich erschöpft hat, die Hand des Heiligungsvolkes zu zerschmettern, erschöpft sich all dieses Gericht. So als ob Gott gleichsam, wenn er Gerichte verhängt und durchführt, sich selbst bis zum Äußersten erschöpft, während seine Liebe ohne jedes Maß, ohne jede Begrenzung, ohne jede Erschöpfung voller Kraft und Hoheit und Allmacht ist. Das ist also das Ziel der furchtbaren oder wunderbaren Ereignisse des Endes, die Zerschmetterung der Kraft des Heiligen Volkes, das ja bis heute noch auf seine Kraft vertraut, das ja bis heute noch auf seine Waffen vertraut, das ja bis heute noch auf den Beistand der USA vertraut. Und nicht auf den lebendigen Gott. Sie werden so kurz und klein zerschlagen werden, dass ihnen nichts mehr zu helfen vermag. Und dass sie nur noch durchbrechen können zu dem lebendigen Gott hin und zu seiner Rettung hin. Ich möchte dazu 2 Stellen lesen, 5. Mose 32, Vers 36. Denn Jehova wird sein Volk richten oder wird ihm Recht verschaffen, und er wird sich's gereuen lassen über seine Knechte. Wenn er sehen wird, dass geschwunden ist die Kraft und der Gebundene und der Freie dahin sind, dann kommt die Barmherzigkeit Gottes über den, der zerbrochen ist, in seiner eigenen Kraft und Größe. Oder in 3. Mose 26, Vers 19, und ich werde euren starren Hochmut, den Hochmut eurer Stärke brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Erz und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen. Ich möchte ein kleines Beispiel geben für dieses endzeitliche Bemühen Gottes, die Kraft und Größe des Heiligen Volkes im Gericht und in der Drangsal zu zerschmettern. Es ist jenes Ereignis, wo David im heiligen Bemühen und in großer Freude die Bundeslade holen möchte nach Jerusalem. Und das tut er entgegen der Weisung des Gesetzes, indem er diese Bundeslade nicht auf den Schultern der Leviten tragen lässt, wie es geboten war, sondern auf einem Karren nach Jerusalem bringt, der von Ochsen gezogen wird. Das durfte nicht sein. Das Zentrum der Energie Gottes, der Thron der Schechina, der Herrlichkeitswolke Jahwes, durfte nicht gezogen werden und gefahren werden. Er durfte nur von dazu bestimmten Priestern und Leviten getragen werden. Aber der Charismatiker David, dem ging es mehr um die Freude, um das Jauchzen, um die Lieder, um das Tanzen. Und da tanzt er vor der Bundeslade einher, der König. Später macht ihn seine eigene Frau lächerlich. Wie hast du dich, o König, entblößt vor den Mägden und Knechten deines Volkes? Er hätte vielleicht nicht so sehr tanzen sollen. Er hätte vielleicht nach dem Wort Gottes fragen sollen. Da geschieht etwas. Da fährt dieser Wagen irgendwie an einen Stein. Die Ochsen gehen durch. Und die Lade droht vom Wagen herabzukippen und in den Schmutz zu fallen. Da springt ein Mann hinzu, um die Lade zu stützen, um Jahwe zu helfen, um Gott auf die Sprünge zu helfen, um das Heiligtum zu retten. Meinen wir ja auch manchmal, es käme auf uns an. Wir müssten Gott auf die Sprünge helfen. Da wird er von dem Energieschlag aus der Lade getroffen und fällt tot um. Wie hieß dieser Mann? Ussa. Und Ussa heißt zu Deutsch Kraft. Kraft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das, was Ussa in wohlmeinendem Bemühen tat. Und das ist das, was uns hier gesagt wird im Propheten Daniel. Endzeitliche Gerichte, der Schlag Jehovas bis zur Zerschmetterung der Kraft. Dargestellt in jenem Manne Ussa, der zu Deutsch Kraft heißt und der die eigene Kraft und Größe Israels repräsentiert. Aber ich möchte doch weiterlesen, damit wir wenigstens in diesem wunderbaren Kapitel noch ein wenig vorankommen. Was wird das Ende dieser wunderbaren und furchtbaren Ereignisse sein? Oder bis wann noch wird es dauern, dass diese furchtbaren Ereignisse zum Ziele kommen? Vielleicht noch ein Wort aus dem Neuen Testament hierzu, aus Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Parousie des Herrn, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann. Wer ist das? Jesus sagt, mein Vater ist der Ackersmann, der Weingärtner. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde oder des Landes, Israel, und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Wir werden dann noch hören, glückselig der, der da ausharrt. In Daniel 12, Vers 12. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Endziel des Herrn habt ihr gesehen. Was ist das Endziel des Herrn mit seinem Leidensknecht Hiob gewesen? Was war das Endziel des Herrn mit seinem leidenden Volke Israel? Und ist es noch heute? Das Endziel des Herrn habt ihr gesehen, Doppelpunkt, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist das Ziel der Drangsal Jakobs und das Ziel aller Gerichte. Das gilt auch uns. Wenn Sie in der Elberfelder lesen, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dann ist das nicht richtig. Telos ist die Vollendung, das Vollendungsziel, das pädagogische Ziel Gottes, das er mit seinen Gerichten verbindet und mit allen Leiden, Nöten, Anfechtungen und Drangsalen, die auch wir erfahren, wenn wir solche sind, die da ausharren bis zum Tage der Erlösung. Nun möchte ich noch einmal lesen von Kapitel 1 an, in der letzten Hälfte, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der in der Urkunde der Zählung oder im Buche geschrieben steht. Und die vielen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu leben in Weltdauer, so übersetzt es Martin Buber. das heißt im Äon des Messiasreiches, und jene zu Schmach oder zu Beschämung und Abschreckung in Weltdauer, das heißt wiederum in jenem Äon, in jener Weltzeit des Messiasreiches. In jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ja, es geht wirklich um die Errettung Israels. Und wir wollen bei alledem das nicht aus den Augen verlieren, was Paulus gesagt hat in Römer 11, Vers 26, dass ganz Israel errettet werden wird und nicht nur ein Teil. Hier ist etwas davon gesagt, dass Israel errettet wird, jeder, der im Buche, in der Urkunde der Zählung geschrieben steht. Wir dürfen dieses nicht verwechseln mit dem Buche des Lebens. Mit dem Buche des Lebens, in das nach dem Philipperbrief zum Beispiel alle Mitarbeiter Jesu Christi eingeschrieben sind. So wie es einmal der Herr Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern: Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das ist das Buch des Lebens. Bei dem Buche der Zählung, von dem hier geredet ist, geht es um etwas anderes. Aus diesem Buch der Zählung wird man gegebenenfalls ausgelöscht, aber nicht eingeschrieben. Ich möchte hierzu einmal ganz kurz etwas lesen, was Heinrich Langenberg zu dieser Frage geschrieben hat. Wenn ganz Israel auch zahlenmäßig eine solidarische Einheit bildet, so drängt sich diese Frage mit innerem Zwang auf: Was wird aus den vielen? Die vielen, das ist eine Umschreibung für das ganze Volk Israel. Haben sie Anteil an der Errettung? Die Propheten haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt und Antwort gesucht. Dem Daniel wurde es gegeben, in dieses Geheimnis hineinzuschauen. Zu jener Zeit wird errettet werden dein Volk, wer immer sich aufgezeichnet findet im Buche. Auch Daniel hat das künftige Heil Israels immer nur als ein Universales geschaut. Das ganze Volk ist im Buch Gottes verzeichnet. Das hier erwähnte Buch ist nicht zu verwechseln mit dem Buch des Lebens, in welchem die Namen derer verzeichnet sind, die das ewige Leben bereits in dieser Weltzeit empfangen haben und die nichts mehr von dem zweiten Tod zu fürchten haben. Sondern es ist einfach das Buch, das prophetische Heilsbuch Israels, in welchem Gottes Reichsgedanken mit Israel verzeichnet sind. Der Hinweis auf dieses Verheißungsbuch hat hier eine besondere Bedeutung. Daniel sollte getröstet werden, nachdem ihm die zukünftige Trübsalzeit Israels gezeigt worden war. Gottes Heilsverheißung bleibt unerschütterlich, trotz aller bevorstehenden Zorngerichte über sein Volk. Dieser aufrichtende Glaube war dem Volke Gottes in der langen, dunklen Zeit, die noch bis zum Kommen des Christus verstreichen sollte, unentbehrlich. Wie weit sich nun der Heilsuniversalismus für ganz Israel erstrecken wird, darüber sollte Daniel besonders belehrt werden durch den Hinweis auf eine allgemeine Totenauferstehung Israels. Und wenn Sie nun den Text genau beschaut haben, dann sind hier zwei Ereignisse. So wie es auch bei der Vollendung der Gemeinde zwei Ereignisse geben wird. Einmal die letzte Generation, die da übrig bleibt bis zum Kommen des Herrn, wird nicht in das Sterben hinein müssen, sondern wird zum Herrn entrückt werden und verwandelt werden. Und sodann die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und werden uns, die wir leben und übrig bleiben, keineswegs zuvorkommen. Sie werden gemeinsam mit uns entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. So ist es auch hier. Leben aus dem Toten, dazu das erste Ereignis. In jener Zeit wird dein Volk errettet werden, wer auch immer im Buche geschrieben gefunden wird. Das sind jene Heiligen Israels, die durch die letzte Drangsal hindurch am Leben bleiben. Bezeichnend in den prophetischen Schriften mit dem Ausdruck der heilige Überrest. Dazu gehören die 144.000 Messiasgläubigen Israeliten aus allen 12 Stämmen, die gerufen werden, die versiegelt werden, die entrückt werden zum Throne des Lammes. Dazu gehört aber auch das orthodoxe Israel, das Sonnenweib. In Jesaja 66 wird sie bezeichnet mit dem Namen Zion, das in der letzten Zeit wie Saulus von Tarsus zur Erkenntnis geführt wird, dass Jesus von Nazareth der Messias war. Und unter Geburtswehen bricht sich die Erkenntnisbahn. Und dieses Sonnenweib wird hindurch bewahrt, durch die Drangsal hindurch, an einem Bergungsort in der judäischen Wüste. Sahaja 14 und Offenbarung 12. Das ist der heilige Überrest. In jener Zeit wird dein Volk entkommen aus der Drangsal, aus dem Zugriff des Drachen und des Antichristen. Es wird errettet werden. Ein jeder, der im Buche der Erzählung geschrieben steht, der heilige Überrest. Aber dabei bleibt es nicht. Nun kommt die zweite Etappe, nämlich die Auferstehung aus den Toten. Und die vielen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Hier geht es um die Auferstehung Israels. Deshalb der Ausdruck, die vielen. In diesem ganzen Kapitel geht es nur um Israel und die endzeitliche Errettung Israels. Diese zu einem Leben im Äon des Messiasreiches in Weltdauer, jene anderen zu Schmach, Beschämung und Abschreckung in Weltdauer im Äon des Messiasreiches. Diese und jene, zwischen diesen beiden Auferstehungsgruppen kann eine gewisse Zeit liegen. Wir wissen es nicht, ob diese beiden Gruppen beide zu Beginn des Reiches erweckt werden, aus dem Tode, beim Kommen des Messias Jesus, oder ob die eine Gruppe, die zu ewigem Leben geführt wird, zu Beginn des Reiches erwacht und die andere Gruppe von gottlosen Israeliten und Juden erst am Ende des Reiches vor dem großen weißen Thron. Wir wissen es nicht. Nun das Erste. Diese werden zu Leben in Weltdauer erweckt, so wie es Gott versprochen hat. In der Elberfelder lesen Sie ewiges Leben. Der Oberkirchenrat de Bohr hat in der Wuppertaler Studienbibel zu Johannes 3 in seiner Auslegung Folgendes zu diesem Ausdruck ewiges Leben geschrieben. Und das sollten wir einmal hören. Dieses Leben ist hier wie an vielen Stellen das ewige Leben genannt. Das Wort ewig meint aber nicht eine philosophisch gedachte Ewigkeit im Gegensatz zur Zeit. Es meint erst recht nicht eine bloße Endlosigkeit, die als solche schrecklich wäre. Es heißt äonisch, also zu dem kommenden neuen Äon gehörend und die Art der kommenden Weltzeit an sich tragend. Dazu gehört gewiss auch Unverweslichkeit und Unsterblichkeit hinzu. Aber es gehört vor allem dazu die göttliche Herrlichkeit in ihrer Lebens- und Liebesfülle, die ein ewiges Dasein erst zu einem Seligen macht. Es ist ein Leben, bei dem wir bis in die Leiblichkeit hinein die vom Geiste erfüllten und gestalteten sein dürfen. Ja, das ist das Wunder, dass wir nicht zu warten brauchen bis auf jenen Tag, so wie Israel, das noch im Staube liegt, sondern dass wir schon jetzt in dieser bösen Weltzeit das ewige Leben, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung, das Leben Jesu Christi und Gottes in uns tragen durch den Heiligen Geist. Es wäre eine ungeheuerliche Lästerung, solches zu sagen, wenn es uns nicht der Herr Jesus verbürgt hätte. Ja, dies ist eine Vorwegnahme großer endzeitlicher Ereignisse, schon jetzt in der Gemeinde des Leibes Christi, bei denen, die da glauben. Viele werden auferweckt zum Leben. Dazu werden nach Hesekiel 37 gewiss auch die gehören, die noch in der Wüste Sinai ruhen und die dort in den Tod gesunken sind in jenen 40 Jahren der Wüstenwanderung und die dann erweckt werden, wo dann Gebein an Gebein zusammenfährt und die Sehnen und Bänder und Muskeln darüber wachsen und dann endlich der Odem der Geist des lebendigen Gottes in der Wiedergeburt in diese Toten hineinfährt, die dann aufstehen und die in die Ruhe des Volkes Gottes, in die Sabbatruhe des Messiasreiches eingeführt werden. Und auch sie kommen zur Vollendung. So wie es in Jesaja 26, Vers 19 heißt, deine Toten werden aufleben, so sagt der lebendige Gott dem Volke Israel. Mein Leichnam wieder erstehen, das ist der kollektive Leichnam Israels, noch im Tode. Wachet auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und das Land oder die Erde wird die Schatten gebären, wird die Schatten die Toten auswerfen wie bei einer Geburt. Es gibt aber auch Israeliten, die in Schande und Beschämung und in Abschreckung des Gerichtes hinein auferweckt werden. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in Johannes 5, 28 bis 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichtes. Und dazu werden sicher jene Pharisäer gehören, die nicht nur die Lästerung des Menschensohnes begangen haben, als sie sagten, er begehe seine Wunder in der Kraft des Obersten der Dämonen des Satans, sondern auch die Lästerung des Heiligen Geistes in den Tagen nach Pfingsten. Der Herr Jesus selbst hat gesagt, dass ihnen diese Sünde nicht vergeben wird, weder in dieser Weltzeit noch in der kommenden Weltzeit. Auferweckung zu Beschämung, Schande und Abschreckung. Aber ich möchte doch eines abschließend zu diesem wunderbaren Bekenntnis im Alten Bund zur Totenauferweckung Israels noch hinzusagen. Auch diese Beschämung im Gericht für das gottlose Israel hat einen heilspädagogischen Zweck. Jesajas 45, Vers 15 bis 17. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Siehe, alle werden beschämt und auch zu Schanden. Sie gehen insgesamt mit Schande dahin, die Götzenmacher. Israel wird gerettet werden durch Jehova mit ewiger Rettung. Und ihr werdet nicht beschämt und nicht zu Schanden werden, in alle Weltzeiten hinein. Das ist der heilige Überrest. Und dann noch aus diesem Kapitel, das Sie einmal ganz lesen sollten, Vers 21 bis 25. Tut kund und bringet herbei, ja beraten mögen sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündigt? Nicht ich, Jehova, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen. Und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen werde, jede Zunge mir schwören wird. Das ist ja die Grundlage für Philipper 2. Nur in Jehova wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, und jetzt hören Sie zu, und es werden beschämt werden alle, die wider ihn in Feindschaft entbrannt werden. In Jehova wird gerechtfertigt werden und sich rühmen, ein Teil des Samens Israels. Aller Same Israels. Es werden beschämt werden alle, die gegen ihn entbrannt werden. Und jetzt werden wir das besser verstehen, dass ein Teil Israels in der Auferstehung von den Toten hineingeführt wird in Schmach und Beschämung, die letztlich dazu dienen soll, dass sie ihn erkennen und dass sie sagen werden, in ihm allein ist unsere Gerechtigkeit und Stärke. Nun ist meine Stunde zu Ende. Ich möchte vielleicht noch einige Dinge skizzieren, wenn Sie mir dieses erlauben, aus diesem Kapitel. Es kann noch nicht vieles sein, aber forschen Sie selber danach. Das Wort Gottes ist wunderbar in seiner Harmonie und in seiner tiefen Weisheit. In Vers 3 steht ein wunderbares Wort über die Lehrer Israels. Sicherlich auch über die Hirten und Lehrer der Gemeinde Jesu Christi, seines Leibes. Und die Lehrer, das sind die Verständigen, die andere verständig machen, werden leuchten wie das Strahlen des Firmaments. Und da dürfen Sie einmal nicht das Firmament betrachten in einer Großstadt, sondern da müssen Sie einmal im Urlaub, wenn Sie vielleicht in den Bergen sind oder an der See, den gestirnten Himmel betrachten, wie viele Sterne Sie dort sehen, dieses wunderbare Leuchten auch unserer Galaxie, der sogenannten Milchstraße. Unter diesem Eindruck sollten Sie stehen, wenn Sie dieses Wort hören. Die Lehrer werden leuchten wie das Strahlen des Firmaments. Und die, welche die vielen zur Rechtfertigung führen, und das ist nun wieder um Israel, wie die Sterne in Weltdauer und weiterhin. In der Elberfelder steht immer und ewiglich. In Weltdauer und weiterhin. Sterne am Firmament. Zu ihnen gehörte auch Daniel, zu diesen Lehrern des Wortes Gottes. Vielleicht darf ich, um das ein wenig zu illustrieren, noch einige Worte Gottes nennen. Matthäus 13, 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Aber auch im Blick auf uns gilt dieses Wort. Die Lehrer werden leuchten wie das Strahlen des Firmamentes und wie die Sterne immer und ewiglich. In Philipper 2, 15 bis 16 steht ein wunderbares Wort über unsere Aufgabe. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und lauter seiet, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten einer vertreten und verkehrten Generation. Und die endzeitliche Generation, in der wir leben, sie ist wahrlich die verkehrteste und verdrehteste Generation, die es jemals auf Erden gegeben hat. Und inmitten dieser dunklen und finsteren Generation dürfen wir leuchten. Unter ihr, unter dieser Generation, erstrahlet ihr wie Himmelslichter in der Welt, wie Himmelslichter in dem Kosmos. So heißt es eigentlich im Grundtext. Indem ihr darstellet das Wort des Lebens. Und das heißt nun mehr als nur das Wort des Lebens lehren und verkündigen. Das heißt in diesem Worte leben. Das heißt, dass unsere Nachbarschaft, unsere Freundschaft, alle, mit denen wir es zu tun haben, wissen um diesen komischen Heiligen, der das Wort Gottes kennt und der sogar etwas weiß von den endzeitlichen Dingen und von der Prophetie des Wortes Gottes, von jenem prophetischen Wort, das ja auch wie eine Leuchte scheint an einem dunklen Ort. Wir sollten solche Himmelslichter sein in einer dunklen Welt, darstellend in unserer Existenz, in unserer Biografie, in unserem geistlichen Werden und Leben, das Wort des Lebens. Darum forschen wir in diesem Wort, damit wir es zur Verfügung haben, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Wir können nicht immer dieses Buch mit uns herumtragen, aber auch dann, wenn wir in der Straßenbahn fahren, wenn wir im Zug sitzen, wenn wir wandern, wenn wir arbeiten, mit einer mechanischen Arbeit vielleicht beschäftigt, dann bewegt uns dieses Wort, so wie es einmal der Psalmist sagt, es summt mein Herz von gutem Worte, wie die Bienen in einem Bienenkorb. Und deshalb ist mein Wort der Griffel eines kunstfertigen Schreibers und meine Gedichte und meine Aussagen dienen dem großen Könige. Das kann erst geschehen, wenn wir die Weisung Gottes geschrieben haben in unserem Herzen. Ich möchte Sie aufrufen zu einer solchen intensiven Beschäftigung mit dem Worte Gottes, damit auch Sie Lehrer, wenigstens Lehrer der Zeit nach werden. Und für die Lehrer, die in der Gemeinde Gottes dem Charisma nach eine Lehrgabe haben, gilt es eines zu bedenken, dass in Epheser 4 zwei Aufgaben des zentralen Wortdienstes mit einem Und aneinander gekoppelt werden. Nämlich Hirten und Lehrer. Und so sollte ein Lehrer in der Gemeinde Gottes immer auch Hirtendienst tun. Immer auch seelsorgerliches Wort bringen. Das muss dabei sein. Und es ist etwas Köstliches, wenn der Hirtendienst und der Lehrdienst sich vereinigen. Denn umso näher der Tag Jesu Christi kommt, umso mehr sollten wir uns ermahnen, ermuntern, trösten und warnen in diesem Hirtendienst, der aus der Lehre erwächst. Die Lehrer werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Dieses wird hier gesagt von den Lehrern Israels, die viele zur Rechtfertigung führen, nicht nur zur Gerechtigkeit weisen. Eigentlich heißt es zur Rechtfertigung führen. Und dieses Wort ist ein Wort von der Auferstehung, wieder von der Auferstehung, nämlich von der Auferstehung der Lehrer an jenem Tage. Und dazu möchte ich lesen 1. Korinther 15, Vers 39 bis 42 von der Leibesauferstehung. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Herrlichkeit und Klarheit im neuen Leibe, im neuen Christusgleichen Leibe, in einer unterschiedlichen Ausprägung, auch für die Lehrer in der Gemeinde Gottes des Alten und des Neuen Bundes. Und so kann Daniel gesagt werden, im Lichte dieses Wortes, Vers 13, du aber geh auf das Ende zu. Du aber gehe hin, so heißt es in der Elberfelder Bibel. Und du wirst ruhen und auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Zu dem Erbteil, wie ein Stern zu leuchten am Firmament Gottes in der Auferstehung. Ich habe Ihre Geduld schon lange strapaziert. Vielleicht darf ich wenigstens einige Verse noch lesen. Daniel hatte eine merkwürdige Aufgabe. Er musste als Lehrer der Gemeinde das Wort Gottes zunächst einmal unklar machen, versiegeln oder verstopfen. Vers 9 bis 10. Und er sprach, gehe hin, Daniel, denn verschlossen und versiegelt sind die Worte bis zur Zeit des Endes. Ja, es ist wirklich ein schwieriges Buch, dieses Buch Daniel. Wir haben es einmal in der Bibelstunde unserer Gemeinde behandelt und besprochen. Und viele junge Brüder haben darüber verzweifelt. Aber wir haben uns tapfer hindurchgekämpft, verschlossen und versiegelt. So wie der lebendige Gott oftmals seine Weisheit versiegelt in einem Geheimnis, so wie es in 1. Korinther 2 steht. Aber nun heißt es, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden freveln und alle Gottlosen werden es nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. So wie es in Vers 4 heißt, du aber, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Wir werden damit rechnen müssen, dass am Ende der Zeiten das Verständnis für das prophetische Wort sich in einer erstaunlichen Weise mehren wird, dass es mehr und mehr Licht geben wird in den Geheimnissen Gottes, auch was das prophetische Wort anbetrifft. Es gibt keine endzeitliche Zusatzoffenbarung. Das Wort Gottes ist abgeschlossen durch Paulus, der sich selbst den Vollender des Wortes nennt. Aber es gibt eine fortschreitende Aufschließung dieses Wortes in der letzten Zeit. Die Siegel werden geöffnet, viele werden darüber kommen und werden es verstehen. So wie der Herr Jesus einmal in Lukas 21 gesagt hat, wenn es geschieht, was ich euch vorhergesagt habe von den Endzeitereignissen, dann werdet ihr es von selbst verstehen. Nämlich wann? Wenn es geschieht. Wenn es geschieht, dann wird der Überrest Israels dieses Wort Gottes, dieses prophetische Wort Gottes verstehen, aufs Klarste. Aber bis dorthin gibt es irreparable Positionen. Wir haben gelesen, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden freveln. Das gilt dem Volke Israel. Auch im Volke der Baal wird es eine solche endzeitliche Scheidung geben. Aber auch in der Gegenwart der Gemeinde. Sehen Sie, es wird heute viel davon gesprochen, dass wir noch eine letzte große Welterweckung anstreben sollten vor der Wiederkehr Jesu. Ich glaube nicht daran, dass es eine solche geben wird. Ich glaube daran, dass der Herr die Zeit verkürzt hat und dass nunmehr die Dinge Schlag auf Schlag geschehen. Und ich meine, wir sollten nicht traurig sein. Ich würde mich zwar auch freuen über eine große Welterweckung, aber wir beten ja doch, komme bald, komme schnell, Herr Jesus. Was ist wichtiger? Doch wohl das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit und die anschließende große Welterweckung durch das erneuerte Volk Israel, durch das Missionsvolk des Messias Jesus, des großen Königs. Aber bis dorthin gilt, was auch Offenbarung 22 sagt, Vers 9 bis 11, und das ist ein ernstes Wort. Und er spricht zu mir, siehe zu, bete mich nicht an. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Nun ist die Zeit gekommen, nun werden die Siegel geöffnet, die Siegel, die das Verständnis erschwerten. Die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tue, tue weiterhin Unrecht. Was für ein Wort des Gerichtes. Wer unrein ist, verunreinige sich auch fernerhin. Wer gerecht ist, übe auch weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei auch fernerhin geheiligt. Das ist auch ein Wort an uns und an unser Herz. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Die Verständigen werden Gottes Wort mehr und mehr verstehen. Und von der Zeit an, dass das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den Gräuel der Verwüstung aufzustellen, sind es 1290 Tage. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Israel kann wieder rechnen in den letzten Tagen, wenn die Gemeinde bereits entrückt ist. Und dann heißt es, Glückselig jeder, der ausharrt. Wörtlich heißt es, glückselig jeder, der sich hinschleppt, wie ein Verdurstender in der Wüste auf eine Oase am Horizont, eine Oase, die keine Fata Morgana ist, nämlich das Kommen unseres Herrn Jesus, des Messias in Herrlichkeit. Glückselig jeder, der ausharrt und sich hinschleppt und 1335 Tage erreicht. 45 Tage mehr, als hier zuvor angedeutet werden. Eine Seligpreisung. Und wo anders könnte sie stehen, als in Daniel 12, Vers 12. Für den Überrest Israels, der dieses noch erleben wird. Und dieses Wort gilt auch uns. Glückselig jeder, der da ausharrt und der das Ziel erreicht. Deshalb möchte ich schließen mit Römer 15, Vers 4 bis 5. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen könnet. Der Gott des Ausharrens, glückselig jeder, der da ausharrt. Mit diesem Wort an unser Herz wollen wir diese Stunde schließen. Amen.